Das Liederbuch gibt es im Buchladen, wie vieles andere. Ich weise euch gerne auf den Buchladen hin. Es ist heute schwer, einen Buchladen zu halten. Insofern tut ihr auch der Arbeit was Gutes, wenn ihr den Buchladen kauft. Also nicht nur meine Sachen um Himmels Willen, sondern den ganzen bunten Strauß, den es dort gibt. Unterstützt die christlichen Buchläden. Ich weiß, die Gefahr ist groß, dass man über Amazon das schneller kriegt. Aber die Buchläden machen eine wertvolle Arbeit, auch die Büchertische. Und verdienen die Unterstützung. Das sei ganz generell vorneweg gesagt. Das Liederbuch könnt ihr dort bekommen. Es hatten einige auch schon gefragt, dass sie sagten, ja, aber wenn man den Ton überhaupt nicht hat, dann ist es etwas schwierig, auch die Noten zu Hause den Gitarristen nahezubringen. Und ich hatte gesagt, vielleicht schaffen wir es am Donnerstag, uns mit Interessierten einfach zusammenzusetzen und immer die Lieder einmal anzuspielen und dann kann man es auf den Tonträger aufnehmen. Das ist dann nicht zum Anhören mit Qualität, sondern einfach nur, dass ein Gitarrist oder ein Pianist sagt, ah ja, jetzt weiß ich, wie es laufen soll und kann es an der Noten spielen. Das können wir am Donnerstag nochmal schauen. Wir können es nicht übers Haus machen und nicht vervielfältigen, da gibt es GEMA-Probleme. Aber dass wir es so improvisiert zum Eigenbedarf machen, ist kein Problem. Da können wir das noch zusätzlich sehen. Was den Stoff jetzt dieser Woche angeht, jemand, der schon Büchlein von mir in der Hand hatte, hat es schon gemerkt. Es gibt bei mir zwei verschiedene Reihen von Gemeindeliteratur, also ungeachtet jetzt der wissenschaftlichen zusätzlich. Und zwar gibt es eine Schwarzbrotreihe und eine Kuchenreihe. Also Schwarzbrot bedeutet, das ist das, wie wir den Unterricht hier machen, dass die Themen und gerade auch der Römerbrief bei Glaube, der erwachsen wird, schön durchgearbeitet wird. Und falls ihr mit Schreiben nicht ganz mitkommt und sagt, ich habe zwar den Ton, aber ich hätte es gerne auch nochmal für unseren Hauskreis als Text oder so, dann sind diese Schwarzbrotbuche, Bücher, das erkennt man am Blocksatz, sind sehr schön geeignet. Also für diese Woche Glaube, der erwachsen wird oder Glaube als Beziehung zum Beispiel. Andere könnt ihr auch gerne anschauen. Und wenn du sagst, ja, das mit dem Theoretischen habe ich schon kapiert und das höre ich mir auch gerne nochmal an, aber eigentlich interessiert es mich mehr, in kurzen Abschnitten was zu haben. Wenn ich abends nach Hause komme von der Arbeit, bin ich zu müde, um noch so ein Mathematikbuch zu lesen. Und dann hätte ich gerne auf einer Seite einen Gedanken und das reicht dann, um selig einzuschlafen oder morgens glücklich aufzuwachen. Dann ist es diese andere Reihe mit Aphorismen, Gedanken und Briefen. Zu dem Thema dieser Woche, du liebst mich, also bin ich. Oder der Satz, der gilt euch als Titel auf jeden Fall, dafür müsst ihr das Buch gar nicht für lesen. Du bist ein Wunsch, den Gott sich selbst erfüllt hat. Das gilt für jeden von euch. Glaubst du das? Du bist ein Wunsch, den Gott sich selbst erfüllt hat. Ja, eine Pause wäre keine Pause und eine kurze Pause wäre keine kurze Pause, wenn ich ein ganzes Theologiestudium in die 10 Minuten gepasst hätte, wie das wieder der Fall war. Wenn das so ist, Hans-Joachim, wie du sagst, dass ein Mensch eigentlich nur durch Gottes Gnade und ausschließlich aus Gnade und 100% aus Gnade zum Glauben kommt und damit auch zur Gerechtigkeit und zum Heil. Was ist dann mit den Menschen, die nicht zum Glauben kommen, denn Gott liebt doch alle? Eine doppelte Antwort. Erstens werden wir uns in der zweiten Wochenhälfte mit dieser Frage beschäftigen, denn Paulus beschäftigt sie, und zwar im engeren Sinne in Hinsicht auf Israel. Weil er nämlich in Römer 8 sagt, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Und dann stellt sich für ihn die Frage, ja halte mal, was ist denn mit Israel? Sie haben doch die Verheißung, sie haben das Wort Gottes, sie sind das erwählte Volk und sie haben ihr Heil durch eigene Sünde verspielt. Also, wenn es bei Israel möglich war, dass sie vom Glauben abfielen, woher soll ich wissen, dass Römer 8 stimmt und mich nichts von Christi Liebe trennen kann? Kann ich nicht wie Israel denselben Fehler auch machen als Christ? Und da beantwortet Paulus in Römer 9 bis 11, das werden wir, da müsst ihr es vorher dann durchlesen, ich sage euch aber, wann es drankommt, weil das viel Text ist und sehr schwieriger Text und dann will ich den roten Faden euch, den Führer, den Guide durch diese 3 Kapitel geben. Und da geht es speziell um die Frage, was ist mit den Israeliten, insofern sie jetzt nicht an Christus glauben? Das ist genau die Frage, die uns auch für Heiden interessiert. Wenn Gott doch alle liebt und wenn Christus für alle gestorben ist, was ist dann damit? Die Frage, die sich für mich stellte, als ich aus Gnaden berufen wurde und aus Gnaden gerechtfertigt, und dann sah ich meine Familie und habe für sie gebetet und meine Großeltern, die schon alt wurden und ich hatte Angst, dass sie bald sterben könnten und habe gesagt, Herr, warum nicht Sie? Ich bin doch auch nur ein Eckstein wie Sie. Und aus dem gleichen Holz geschnitten oder dem gleichen Stein geschlagen, müsste man bei uns sagen. Und warum werde ich jetzt aus Gnaden gerechtfertigt, die anderen nicht? Es ist eine Frage, die letztlich offen bleibt. Und insofern habe ich die doppelte Antwort, Römer 9 bis 11, geht dieser Frage detailliert nach. Aber ich muss gleich euch kennzeichnen schon, es werden nicht alle Fragen darin gelöst. Denn das Entscheidende ist, die Bibel gibt nicht Antwort auf alle Fragen, die wir haben, sondern nur auf die Fragen, die uns etwas angehen. Also viele Fromme sagen ja im Überschwang nicht, die Bibel gibt Antwort auf alle Fragen, in der Bibel findest du Antwort auf alle Fragen, es stimmt gar nicht. In der Bibel findest du nur die Antworten, die Gott dir geben wollte. Und all die Fragen, die seine Fragen sind, seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken sind nicht seine Gedanken, die sind noch offen für ihn. Eins kann ich jetzt schon versprechen, wenn wir uns am jüngsten Tag zusammentreffen und in Freude aufeinander zulaufen, weißt du noch, Tauernhof 2013, aber klar, vergesse ich doch nicht, da brauche ich gar nicht mein himmlisches Gedächtnis, das hätte auch mein menschliches nicht vergessen, super Zeit. Und weißt du noch, was wir für eine offene Frage haben? Jetzt ist sie beantwortet. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Nicht? Also Freitag vielleicht noch nicht, aber am jüngsten Tag total beantwortet. Für diese Spannung mit Fragen zu leben, ist mir ein goldiges Bild aus dem eigenen Leben eingefallen. Mein Vater war Regierungsrat auf dem Regierungsrat und Finanzamt. Und wenn ich schon Ferien hatte und er aber noch nicht, und wir sind dann gerne nach Italien damals gefahren oder nach Holland oder sowas, und die Tage, die wir dann vorher schon ein bisschen frei hatten, durfte ich manchmal auch zu ihm ins Büro, ins Finanzamt. Fand ich furchtbar eindrücklich. Ich habe ja noch keine Steuern zahlen müssen. Guten Gewissens bin ich reingelaufen. Also es war noch nicht negativ besetzt für mich. Und dann saß ich an dem kleinen Nierentischchen, wie man die damals hatte, auf der Besucherecke, nicht mit dem Stühlchen. Und dann gab er mir so Abfallpapier, das ich rumdrehte, und gab mir rote Stifte, mit denen er immer das Zeug abhakte. Und ich sollte meine Bildchen malen, nicht? Und er hat seine Akten bearbeitet. Da ich nicht gut in Deutsch war, das hat sich erst im Laufe der Zeit geändert, fand ich das faszinierend. Ich wollte immer Regierungsrat werden, denn die Sekretärin rannten immer mit Unterlagen rein und ließen ihn unterzeichnen. Da habe ich gesagt, auch meinen eigenen Namen lerne ich schon zu schreiben. Dann will ich auch Regierungsrat werden, der muss dann nur immer seinen eigenen Namen schreiben. Was er vorher mit den Akten schon gemacht hat, das habe ich ja nicht kapiert. Und da war es dann öfters so, dass ich ein bisschen ungeduldig wurde in meiner Jugend und habe dann immer rumgespickelt und bin rumgeschlichen und habe an seinen Akten rumgemacht. Und dann war es so, dass er sagt, Hans-Joachim, setz dich an dein Tischlein und mal deine Bilder und ich sitze an meinem Tisch und ich mache meine Akten. Das ist ein Bild, das ich bis heute für meinen lieben Gott im Himmel habe. Immer wieder bin ich versucht, in Gottes Akten zu spiegeln, ob er denn schon weit genug ist mit der Bearbeitung seiner Akten. Und dann sagt er, Hans-Joachim, wo ist dein Tisch? Wo ist dein Tisch? Da liegt der kleine Missionsbefehl drauf, geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern alle Völker. Hast du denn deine Hausaufgaben schon gemacht? Wie weit sind wir denn? Und dann wird der kleine Hans-Joachim noch kleiner und sagt, ist ja schon gut, ich beschränke mich auf meine Fragen. Das heißt also, Theologie bedeutet nicht, auf alle Fragen eine Antwort haben, sondern Theologie bedeutet, zu trennen zwischen Fragen, die mich angehen und Fragen, die Gott angehen und dann die Antworten für meine Fragen von Gottes Antworten her zu bekommen. Also insofern, es gibt Fragen, die offen bleiben.
Ich wollte jetzt einen Witz machen. Ja.
Achtung, Vorankündigung.
Ja. Am folgenden Spruch. Das geht weit über meinen Verstand. Weit in den von unserem Pastor hinein.
Ja, und das kann man auf Gott übertragen, ja. Sehr schön. Das war das Erste, was wir in der Pause behandelten. Also, wir dürfen nicht, damit wir in unserem kleinen Geist unsere Gedanken leichter sortieren, sagen, dann fordere ich lieber den freien Willen des Menschen, an dem dann die anderen scheitern. Und dann kann ich erklären, warum die Ungläubigen in die Hölle kommen und habe meinen Gott entschuldigt. Und dafür mache ich den Glauben für die Christen umso schwerer. Die scheitern nämlich dann dran, weil sie das nicht können, von sich aus Gott lieben von ganzem Herzen oder sich für Gott zu entscheiden. Das Evangelium ist, Gott liebt voraussetzungslos und bedingungslos. Und dass ihr heute hier sitzt, so gut ihr auch seid, ist nicht eure Leistung. Das ist Gottes Geschenk und Bewahrung. Nicht ihr seid von ihm geführt. Und dann der zweite Teil, den ich auch noch kurz ansprechen will, und dann schwenke ich kurz, weil er so anschaulich ist, auf das Johannesevangelium, das dann in einer anderen Woche mal kommen kann. Johannes hat nämlich die gleiche Betonung der Gnade und des Glaubens wie Paulus. Paulus sagt einfach, es ist Geschenk, Punkt. Bei Johannes habe ich das nochmal wunderschön in Erzählungen. Das zum Glauben kommen und das zum ewigen Leben kommen, wird bei Johannes nämlich in zwei Erzählungen breit entfaltet. Ein Bild vom Anfang des Lebens, ein Bild vom Ende des Lebens. Vom Anfang des Lebens, Johannes 3, Nikodemus kommt zu ihm und als gewandter Theologe und Rhetoriker steigt er gleich mal mit Komplimenten ein. Das geht mir auch so, wenn ich in der Landeskirche predige und anschließend kommt einer mit Komplimenten zu mir, dann ziehe ich schon das Päffchen hoch, weil ich weiß, Achtung, jetzt kommt gleich die Keule von hinten, nicht? Also so rhetorische Komplimente, um die Ohren des zu Kritisierenden groß zu machen und dann komme ich umso tiefer in sein Herz mit dem, was wehtut. Also Nikodemus kommt ganz galant, wir wissen, dass du ein Mann bist von Gott gesandt, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus völlig unbeeindruckt, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, kommst du nicht ins Reich Gottes. Jesus gibt eine Antwort auf eine Frage, die Nikodemus noch gar nicht bereit war zu stellen. Er kam mit der Frage, das haben nämlich Juden miteinander in der Nacht diskutiert, wie es mit dem Reich Gottes, der Königsherrschaft Gottes ist. Du musst von Neuem geboren werden. Wie macht man das, ist die Frage, wenn man Johannes 3 predigt. Wie soll ich denn von Neuem geboren werden? Ja, das kann man gar nicht. Und ich genieße immer die Situation, die ich euch jetzt auch schildere, wenn ich eine Johannesvorlesung an der Uni halte, dass ich nämlich deutlich mache, dass nach Johannes wir von Neuem geboren werden müssen und dass das ja etwas ist, was wir nicht können. Wir können uns ja nicht selbst erschaffen. Und ich gucke wie ein Adler auf meine Studierenden und irgendwann geht ein Finger hoch. Und dann heißt es, aber Herr Eckstein, man muss doch mindestens bei der Geburt mithelfen. Man kann sich ja auch querlegen. Also positiv kann ich die Wiedergeburt nicht erzeugen, aber ich muss es ja wenigstens zulassen. Man kann sich auch querlegen. Oder man kann, so soll es bei mir gewesen sein, warum ich heute noch gerne Schal trage, die Nabelschnur dreimal um den Hals haben. Und das erschwert die Geburt ja für den Arzt wie für die Mutter. Nicht? Also man muss ja wenigstens mithelfen. Und dann genieße ich es, die Studenten, die müssen ja Griechisch können, zu fragen, was steht denn da eigentlich im Griechischen? Steht da von Neuem geboren werden? Nein, das Verb, das hier steht, mit einem männlichen Subjekt, bedeutet gar nicht, so ist es auch im Deutschen, Väter gibt es unter uns ja, gell? Hast du dein Kind geboren? Du hast es gezeugt. Jesus sagt zu Nikodemus, wenn jemand nicht aus Gott gezeugt wird. Und dann kommt Ecksteins Fragen aller Fragen in der Vorlesung. Liebe Studierende, liebe Kommilitonen, was haben Sie zu Ihrer eigenen Zeugung, Achtung, eigene Zeugung, damit Sie jetzt keine romantischen Gefühle kriegen, was haben Sie zu Ihrer eigenen Zeugung beigetragen? Nichts, denn mich gab es ja gar nicht. Ich wurde ja durch das Geheimnis der Zeugung überhaupt erst geschaffen. Eben sagt Johannes. Das ist das schönste Bild für zum Glauben kommen. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, wird er aus Gott gezeugt. Und dann kommt sofort der Einwand, ja, aber dann ist der Glaube ja so passiv. Ja, passiv wohl, wenn ich unter passiv verstehe, was im Lateinischen mit passiv ja verbunden ist. Kannst du im Fremdwörterbuch nachgucken, nicht? Passivbedeutung 1, untätig. Dann stimmt es nicht. Passivbedeutung 2, empfangend. Dann stimmt es. Der Glaube ist immer nur passiv empfangend. Und zwar nicht nur beim zum Glauben kommen, sondern hoffentlich bis zum jüngsten Tag. Jeden Tag stehe ich mit leeren Händen vor Gott. Und wenn du deinen Krempel vor Gott trägst und sagst, Herr Jesus, ich würde gerne bei dir was abholen, dann sagt er dir, und was hast du für einen Krempel da und für einen Müll in deinen Händen? Ja, das habe ich mühsam heute erarbeitet. Und sagt er, dann lass mal getrost fallen, sonst kann ich dich ja nicht beschenken. Nicht? Also Frömmigkeit, die selbst Krempel zu Gott tragen will, ist keine heilvolle Frömmigkeit. Lass deinen gesetzlichen Müll fallen und lebe mit offenen Händen zu Gott. Wir werden aus Gott gezeugt. Passiv aber nicht im Sinne von untätig, denn in dem Augenblick, als du gezeugt wurdest, ich weiß nicht, wie weit du dich pränatal erinnern kannst, aber in dem Augenblick, in dem du gezeugt wurdest, hast du eine Dynamik entwickelt. Und in den ersten Tagen, Wochen und Monaten, das ist explosiv gewesen. Du hast dich derart, Zellteilung hier, Zellteilung da, Ausbildung von verschiedenen Organen, das ist so explodiert. Und nimm mal die Stunde 1 und nimm mal 9 Monate später und rechne mal das Wachstum hoch von den Samenzellen deines Vaters und der Eizelle deiner Mutter hin zu dem Format, das du nach 9 Monaten hast. Wärst du so weitergewachsen, dann würdest du, egal wie du dich zusammenkringelst, in den Raum überhaupt nicht wahr hereinpassen hier. Das heißt, es ist ausgerechnet der Prozess der Zeugung, der unheimlich dynamisch ist. Wenn du nicht mehr selber glauben willst, sondern sagst, der Jesus Christus, du bist mein Leben. Du bist mein Du und in dir werde ich zum Wir. Dann wirst du nicht untätig. Empfangend ja, aber nicht untätig. So war es in meinem Leben. Als ich aufhörte, Christ zu sein, ging der Zug überhaupt erst richtig los. Und ich werde immer wieder gefragt, Hans, ja, wie kriegst du das alles auf die Reihe? Ja, müsste ich es auf die Reihe kriegen, dann wäre es relativ schwierig mit der Kraft. Aber wenn Christus in uns lebt, bist du wahnsinnig entlastet. Und das Entscheidende bei allem, was du tust oder erlebst, tut immer er. Er lebt in dir und durch dich. Aber windet ihr euch immer noch vor dem Evangelium und sagt, das mit der Zeugung, da kriege ich den Glauben nicht richtig unter. Jesus sagt doch auch, folge mir nach. Oder nimm dein Bett und stehe auf und gehe hin. Das sind doch Imperative. Das sind doch Ausrufezeichen. Also wir sind doch aufgefordert, etwas zu tun. Dann komme ich zu dem Lieblingsbild von Johannes. Woher weiß ich, dass es sein Lieblingsbild war? Nun, weil das so breit erzählt wie kein Zeichen. Welches Zeichen braucht alleine für das Zeichen ein ganzes Kapitel? 11, Lazarus. Das ist der Hammer. Das genießt Johannes, wie Hans-Joachim Eckstein, das zu erzählen. Jesus behauptet Martha gegenüber, ich werde nicht nur selbst auferweckt, sondern ich bin die Auferstehung in Person. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer so lebt und glaubt an mich, der wird niemals mehr, man übersetzt jetzt besser, damit das logisch überhaupt aufgeht, der wird niemals mehr tot sein. Martha, glaubst du das? Und sie sagt, ja, ich glaube, du bist der Christus, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Ihr Bekenntnis war perfekt, dogmatisch, einwandfrei. Und dann sagt Jesus, super, gehen wir mal ans Grab. Und dann tritt er ans Grab ran und Lazarus war wörtlich übersetzt ein Viertägiger. Das ist, wenn es warm ist draußen, relativ heikel bei Verstorbenen, ein Viertägiger zu sein. Das heißt, er war am vierten Tage tot. Und Jesus tritt mutig auf das Grab zu und wer springt ihm dazwischen und wirft sich ihm in die Arme und sagt, halt, eben diese Martha, die theoretisch eben noch alles geglaubt hat. Sie hat Angst, dass ihr Herr sich blamiert. Bist du auch so höflich? Dass du immer wieder Jesus sagst, oh Herr Jesus Christus, das will ich gar nicht glauben, das könnte dich in Verlegenheit bringen, dass du das gar nicht tun kannst. Und sie sagt, halt Herr nicht, er stinkt schon. Und was macht Jesus? Er sagt, rollt den Stein weg. Und jetzt kommt's. Das war die Evangelisation der Evangelisationen. Jesus ruft in ein Grab hinein, wo es totenstill ist, wo ein viertägig Toter liegt. Lazarus, komm heraus. Was ist das? Ein Imperativ, eine Befehlsform. Ausrufezeichen steht am Schluss. Es ist ein Befehl. Macht der Befehl Sinn? Also wenn ich ihn spreche, ist es sinnlos. Und wir haben das Theologikum in Tübingen, also wo wir Theologie studieren, direkt neben dem alten Stadtfriedhof. Und dann scherze ich gerne bei den Studenten und sage, wir können ja nachher in der Pause mal rübergehen und können versuchen, ob das funktioniert. Nicht? Lazarus, komm heraus. Die Namen stehen ja alle drauf. Jeder Student stellt sich vor ein Grab. Und dann auf drei rufen wir alle die Namen, die auf dem Grab stehen. Soweit kam es bisher noch nie, weil die Studenten vorher eingesehen haben, dass das vermutlich in Verlegenheiten führt. Das kann nur Gott. Wenn du in ein leeres Grab reinrufst, dann bewegen sich nur die Würmer und sagen, huch, nicht? Das Einzige, was sich bei Lazarus bewegte, waren die Würmer, sonst war alles tot. Und Christus spricht ihn an und indem er sagt, Lazarus, komm heraus, hat Lazarus nicht gesagt, ja, will ich das jetzt oder will ich das nicht? Oder kann ich überhaupt hören? Sondern der, der gesagt hat, es werde Licht, der spricht, es werde Leben. Und aus einem Toten wird ein Lebendiger. Aus dem Chaos wird der Kosmos, wird die Ordnung. Aus der Finsternis wird das Licht. Christus ist selbst das Wort, das schafft, was es verlangt. Gott erwartet in seiner Liebe nichts von dir, was er dir in seiner Gnade nicht selber gibt. Gott erwartet in seiner Liebe nichts von dir, was er dir in seiner Gnade nicht selbst gibt. Und jetzt zuckt der alte Adam noch einmal auf und sagt, Hans-Joachim, aber der Lazarus musste doch herauskommen. Na, natürlich musste er rauskommen, sonst wäre er nicht lebendig. Ich muss mich doch für Christus entscheiden, aber herzlich gerne. Ich muss doch mein Leben verändern, darfst du von Herzen gerne. Ich muss doch glauben, natürlich musst du glauben, sonst glaubst du ja nicht. Nicht? Ich sage euch, auch in der Ehe funktioniert das nicht anders. Nicht? Du kannst nur verheiratet sein, wenn du verheiratet bist. Du kannst nur leben, wenn du lebst. Du kannst nur lieben, wenn du liebst. Und so kannst du nur glauben, wenn du glaubst. Die Frage ist nur, wie komme ich dahin? Alleine durch ihn. Er sagt, Hans-Joachim, heute rufe ich dich. Und so war es bei mir mit 15. Ich wusste gar nicht, dass ich ungläubig war. Und plötzlich stand Gott während der Predigt von Mario Thomas vor mir und hat gesagt, wie ich mich heute noch erinnere, Hans-Joachim, ich bin dein Gott und du bist mein Kind. Der hat nicht gefragt, ich hätte ihr ein Angebot von 5 Möglichkeiten, wollen Sie Herr Eckstein vielleicht wählen? Der ist mir einfach als Gott begegnet, während dieser Predigt. Und für mich war das keine Frage, willst du oder willst du nicht? Er war mein Gott. Und ich habe innerlich meine Knie gebeugt und habe gesagt, Herr, wenn du mein Herr sein willst, dann sei es. Lazarus, komm heraus. Glaube entsteht aus dem Hören des Evangeliums, denn im Evangelium ist die Dynamis, ist die Kraft, die selbst den Glauben weckt. Darauf werden wir aber im Laufe der Woche noch öfters kommen und wir müssen, damit wir weiterkommen, auch im Aufbau unseres Römerbriefs, nun zu Römer 1, 18 folgende gehen. Haben alle von uns die Gesamtgliederung des Römerbriefs, damit Sie sich leichter orientieren können? Sonst liegen noch Exemplare hier vorne. Wir haben uns mit dem Brief Eingang beschäftigt, 1,1 bis 17. Und wir hatten zur Klärung der Absicht des Briefes des Paulus den Briefschluss schon einmal in den Blick genommen. Und nun kommt der Hauptteil. Der Brieftext selber also 1,18 bis 15,13, erster Hauptteil 1,18 bis 3,20, die Notwendigkeit für die Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes. Das, was Paulus in Römer 1,16, 17 als Briefthema angibt, ist für Heidenchristen Evangelium. Für die judaistischen Gegner in Jerusalem aber, die sagen Christus und Mose, Evangelium und Gesetz, Israel statt der Völker, und wenn die Völker dann nur, indem sie zu Israel hinzustoßen, war das Briefthema unerträglich. Unerträglich vor allen Dingen dieses, es gilt für jeden, also voraussetzungslos und bedingungslos. Und auch diese Betonung von Ausglauben zum Glauben. Das heißt, vom Anfang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn. Was ist gemeint? Morgens um 6 und abends um 6 sollst du beten? Nein, vom Anfang bis zum Ende bedeutet den ganzen Tag. Also ich benenne Ost und West, Anfang und Ende, Abend und Morgen, um das Ganze zu umspannen. Und so sagt Paulus, es gilt in Gottes Willen überhaupt nur Glaube. Von Anfang bis Ende nur Glaube. Aus Glauben zum Glauben. Nichts anderes ist gültig. Das hat die Judaisten provoziert. Denn sie würden sagen, ja, Evangelium, aber auch Gesetz. Ja, Jesus Christus, aber auch Mose. Ja, der Glaube Abrahams, aber der Glaube Abrahams hat sich doch erst Genesis 22, 1. Mose 22, Opfer des Isaaks, Gehorsam Abrahams bestätigt, sodass ein Jude nie mit Genesis 15 einsetzen würde, 1. Mose 15, sondern immer mit 1. Mose 22, die Darbringung Isaaks, wie ein Jude sagen würde. Nicht das ist der entscheidende Punkt, da wurde Abraham gerechtfertigt. Das provozierte also das Evangelium. Und nun macht Paulus, der konnte ein richtiges Schlitzohr sein, er war nicht nur ein Käpsele, er war auch ein Schlitzohr. Jetzt steigt er quasi Hählinge ein. Ich weiß nicht, ob ihr alle so viel Schwäbisch könnt. Von hinten erwischt er seine judaistischen Gegner. Er kommt durch die Hintertür, was die Küche hier nicht so liebt, wenn man im Tauernhof durch die Hintertür kommt. Also, er kommt durch die Hintertür und fängt seine judaistischen Gegner ein. 1,18 bis 3,20 ist also der Erweis der Notwendigkeit. Warum braucht ein Jude Jesus Christus, wenn er doch schon Jude ist? Und Paulus formuliert in 1,18 die Grundthese, wie ich auf der Gliederung geschrieben habe. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Aha, jetzt gefällst du mir schon besser, Paulus. Das sind doch mal richtige Worte des Gesetzes und des Gerichtes. Eben hast du Zeug gesagt, das gefällt mir gar nicht als Judaist. Jetzt aber redest du endlich von Gericht und Zorn Gottes. Ich weiß noch, wie ich als junger Student schon mit einem Team von anderen durchs Land zog und wir machten Musik und haben gepredigt. Und dann war der ständige Vorwurf, ihr redet immer von Gottes Liebe und vom Evangelium und der Gnade. Bei euch kommt mir zu wenig Gericht und Gesetz vor. Das war aber kein Zufall, sondern das war eben so, weil Christus uns dazu beauftragt hatte. Deshalb kommt also Paulus nun seinen judaistischen Gegnern entgegen und sagt, ich hole euch mal ab. Also, wir, die Christen und die Juden und auch die pharisäischen Juden, die Judaisten, sind gemeinsam der Auffassung, dass Gottes Zorn, sein Zorngericht vom Himmel her, sich offenbaren wird über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Das meint Paulus auch, denn er erwartet ja 2,16 in Jesus Christus den Richter, der alle Welt und alle Menschen am jüngsten Tage nach ihrem gelebten Leben beurteilen wird. Und jetzt nimmt er diese Grundthese und entfaltet sie von hinten nach vorne. Wenn du das mal kapierst, hast du den Aufbau der drei Kapitel verstanden. Nicht? Er beginnt also mit der Grundthese und fängt ganz hinten an. Schaut in die Gliederung, da habe ich es euch aufgeschrieben, das ist vielleicht etwas übersichtlicher dann. 1,19 bis 2,29, die Entfaltung der Grundthese von 1,18, bei der letzten Aussage beginnend und die Anwendung auf Heiden und Juden. 1,19 bis 21 knüpft er an der letzten Aussage der These, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit niederhalten. Also, wie kann man denn überhaupt sagen, dass sündige Menschen, dass Heiden, die Wahrheit in Ungerechtigkeit niederhalten? Haben denn Heiden überhaupt ein Wissen von Gott? Haben sie ein Wissen von seinem Gesetz? Haben sie ein Wissen von dem, was richtig ist? Und Paulus entfaltet, durchaus im Einklang mit dem Alten Testament und auch mit den jüdischen Schriften, ihr könnt in den zwischentestamentarischen Schriften, in der Weisheit Salomo, in Kapitel 13 eine ganz ähnliche Konstruktion finden. Also Paulus will hier gar nicht originell sein, sondern er will so argumentieren, dass alle mit müssen, Christen wie Juden, ihm folgen müssen. Und er entfaltet, dass in der Tat das Geschöpf anhand der Schöpfung eigentlich seinen Schöpfer erkennen müsste. Das heißt, Gottes unsichtbares Wesen ist eigentlich für die Geschöpfe an der Schöpfung ableitbar. Eigentlich, ich betone mal eigentlich, müsste der Mensch die Schöpfung anschauen, den Frühling sehen, die Berge sehen, müsste vom Berg ins Tal schauen und sagen, Herr, wie bist du wunderbar als Schöpfer, ich ehre dich und ich danke dir. Das aber, was offensichtlich ist an der Schöpfung, hat der Mensch nicht erkannt und wollte es nicht erkennen. Und das von Anfang an, das heißt von Adam und Eva an. Und insofern haben wir hier eine ganz widersprüchliche Situation, dass nämlich das Nichtverstehen der Menschen nicht etwa damit zu entschuldigen ist, dass Gott unsichtbar ist, sondern dass der Mensch blind ist. Es ist nicht so, dass man nicht wissen könnte, dass es einen Gott gibt. Man kann es wissen, objektiv. Aber die Menschen wissen es nicht, weil sie es nicht wissen wollen. Sie sind schuldhaft blind und verblendet. Was ist die Situation, in der sie verblendet sind und blind? Nun, eigentlich sind sie geschaffen, um Gott, wie es hier heißt in Römer 1, die Ehre zu geben, ihn zu verehren und ihm zu danken. Ich hatte schon auf Adam und Eva angesprochen. Sie waren geschaffen zum Wir mit Gott und sie sollten nichts anderes tun, als im Wir zu leben, Gott als Du zu akzeptieren und so in Gott zu leben. Dann aber kam die Sünde in 1. Mose 3 in Gestalt der Schlange und sagte, sollte Gott gesagt haben, und es ist keineswegs so, dass ihr ohne dass wir mit Gott stirbt, und ihr sollt sein wie Gott ohne Gott. Und darauf ließen sich Adam und Eva ein. Und das ist die Grundsünde des Menschen. Ohne Gott existieren und leben zu wollen. Etwas ohne Gott sein zu wollen. In Trennung von Gott sein zu wollen. Das Ich ohne Gott definieren zu wollen. Das ist die Sünde. Sünde ist nicht primär Moral. Die moralische Verfehlung der Sünde ist wie das Fieber einer Krankheit. Und wenn ich das Fieber gewaltsam runterbringe, ist damit die Krankheit noch nicht beseitigt, denn das Fieber steht ja für etwas. Das Hauptproblem ist Sünde und Sünde ist Trennung von Gott. Die Trennung des Ich vom himmlischen Du. Und so wie wir beim Glauben diese Grunderkenntnis als ein Schlüsselerlebnis haben werden, werden wir auch, wenn wir das verstehen, was Sünde ist, ein Schlüsselerlebnis haben. Denn beides korreliert ja, beides steht ja in Beziehung zueinander. Wie oft meinen wir, dass Sünde das ist, was wir tun oder eben was wir nicht tun, was wir unterlassen? Wie oft denken wir, unsere falschen Gedanken seien Sünde? Das alles sind nur Auswirkungen von Sünde. Sünde ist Trennung von Gott. Alles, was du ohne Gott tun willst, ist Sünde. Alles, was du in ihm tun willst, das ist richtig. Ewig leben sollten sie und nicht sterben. Wären Adam und Eva auf dieses Wort der Schlange hin und auf das Begehren hin, den Wunsch, den sie plötzlich hatten, mehr zu sein, als sie bisher waren, ewig leben zu können, mehr Erkenntnis zu gewinnen, wären sie damit sofort zu Gott gelaufen. Und hätten sie ihm gesagt, da ist so ein komisches Kind mit so arg kurzen, so eine komische Schlange, so ein komisches Geschöpf mit so arg kurzen Beinen. Und das hat uns in den Kopf gesetzt, wir könnten ewig leben. Dann hätte Gott gesagt, natürlich könnt ihr das. Kommt zu mir, esst vom Baum des Lebens und ihr lebt ewig. Und das hat gesagt, wir könnten noch viel mehr Erkenntnis haben. Und dann hat Gott gesagt, habt ihr auch, wenn ihr bei mir seid, im Wir mit ihr können wir alles haben. In ihm, im Wir mit ihm, hätten sie es bekommen können. Die ganze Not war, sie wollten es ohne ihn haben. Und das war die Trennung von Gott. Jetzt frage ich mich, wenn ich das einmal kapiere, warum sündige ich dann überhaupt noch? Und warum sind Adam und Eva auf die Schlange hineingefallen? Das liegt an einem Etikettenschwindel des Teufels, der Schlange, der Sünde. Hätte die Schlange nämlich versprochen, was sie selber auch halten kann, dann wäre kein Mensch auf sie reingefallen. Hätte die Schlange darum gezischelt, folgt mir und ihr werdet sterben. Folgt mir und ihr werdet erkennen, dass ihr dumm seid. Folgt mir und ihr werdet unglücklich, verzweifelt und ängstlich sein. Hätte irgendeiner das abgekauft? Na, weder für Schilling noch für Euro noch für D-Mark noch für Franken nicht. Das hätte kein Mensch gewollt. Also was macht die Sünde? Sie gibt vor, etwas zu geben, was sie gar nicht geben kann. Sie gibt vor, etwas anbieten zu können, was es nur bei Gott gibt. Das ist der Betrug der Sünde. Und so beschwert sich anschließend das Ahnpaar, Adam und Eva, bei Gott, die Schlange hat uns betrogen. Und so nimmt es Paulus dann in Römer 7 auf und sagt, die Sünde hat mich betrogen. Er nimmt das Ich Adams. Es ist der Betrug der Sünde. Warum ist Sünde attraktiv? Warum ist Sünde auch für Christen immer wieder attraktiv? Warum ist deine Lieblingssünde immer wieder attraktiv für dich? Das liegt nicht an der Sünde selbst, denn sie kann es gar nicht halten. Das liegt an dem Versprechen der Sünde. Denn die Sünde verspricht, was sie gar nicht halten kann. Und sie hält, was du überhaupt nicht gewollt hast. Die Sünde verspricht, was du gar nicht halten kannst, was sie gar nicht halten kann. Und sie hält und gibt, was du überhaupt nicht gewollt hast. Das ist der Betrug der Sünde. Die Attraktivität der Sünde liegt darin, dass sie eigentlich Plakate Gottes aufhängt und nur unten ihr eigenes Label drunter klebt. Und du siehst das schöne Bild und sagst, das will ich haben und guckst, wo ist die Adresse, wo kriege ich es her? Und dann hast du die Adresse der Sünde. Würdest du das Schildchen abziehen, dann stünde drunter, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keinen anderen Götter haben neben mir. Bei mir gibt es ewiges Leben, ewige Liebe, ewiges Glück. Das hat die Sünde überklebt. Solange du gegen die Sünde kämpfst oder sagst, ich will ja gar nicht sein wie Gott, ich will ja gar nicht geliebt werden, ich will ja gar nicht bestätigt werden, ich will ja gar nicht glücklich sein, kämpfst du einen verzweifelten Kampf. Die Sünde kann man nur besiegen, wenn man sie durchschaut in Christus. Und wenn du das Plakat der Sünde liest und sagst, Geborgenheit, Wärme, Bestätigung, Größe, ewiges Leben, Glanz und Gloria, und du sagst, super, aber ich gucke nicht drauf, was die Sünde da drum geklebt hat, sondern du kommst mit all dem zu Gott. Dann machen sogar Anfechtungen und Versuchungen noch einen Sinn. Nicht renne, anstatt wie Adam und Eva vor Gott wegzurennen, immer zu Gott hin, mit jeder Versuchung. Denn die meisten Sünden sind irregeleitete Sehnsüchte nach Gott. Die meisten Sünden sind irregeleitete Sehnsüchte nach Gott. Das muss man erst einmal verstehen. Nicht als der David auf dem Dach dort oben stand und zu viel Zeit hatte, weil er selber nicht mehr in den Krieg zog und sah die wunderschöne Bathseba sich auf dem Nachbardach oder im Nachbargarten sich waschen, nicht? Da hat er etwas gesehen, das hat ihm in Begehren und Lust geweckt. Und wäre der Depp runtergelaufen zu seiner Harfe und hätte Gott einen seiner Psalmen gesungen und gesagt, meine ganze Sehnsucht, Psalm 63, ich sehne mich nach dir. Die Schönheit der Frau erinnert mich an meine eigene Frau und die Schönheit der Frauen überhaupt erinnert mich an Gottes Schönheit. Und ich weiß, dass alle sexuelle Lust eigentlich erst letzte Befriedigung in dir hat, Gott, und dass das die Tiefe allen dessen ist. Dann hätte selbst die sexuelle Versuchung ihn noch näher zu Gott bringen können. Aber er hat Urlaub von der Frömmigkeit genommen. Und bums hat er, obwohl er schon hunderte Lieder gedichtet hatte und Kriege für Gott geschlagen hatte, dann plötzlich einen Ehebruch und einen Mord innerhalb von kürzester Zeit vollbracht. Nicht? Das ist das Wesen der Sünde. Die Trennung von Gott ist die Sünde und die äußert sich in dem, was daraus als Ersatz folgt. Wir nennen das in der Psychologie, in der Pädagogik, in der Therapie Kompensation. Kompensation ist Ersatzleistung. Wenn ein Mensch Minderwertigkeitsgefühle hat, Defizitgefühle hat, dann kompensiert er. Das kann sich ganz verschieden äußern. Also du hast ein Unbehaglichkeitsgefühl und siehst eine Rittersportschokolade, Familienpackung 2 Kilo. Nicht? Und dann signalisiert dir die Schokolade, wenn du mich isst, dann bist du glücklich. Und in der Tat, ein bisschen sind da Stoffe drin, die den Sinn etwas aufheitern. Und du futterst also 2 Kilo Schokolade am Stück. Bist du dann glücklich? Nein, du bist frustriert. Denn die Schokolade hat nicht gehalten, was sie versprochen hat. Schokolade ist süß, Schokolade kann auch schmecken, aber sie kann nicht Gott ersetzen und auch den Ehemann nicht ersetzen, egal wie du die formst und welche Förmchen du sie gießt. Sie ist weder ein Ehemann noch ist sie Gott. Schokolade bleibt Schokolade. Männer machen das mit Bier. Man macht es auch gerne kombiniert, nicht mit Kartoffelchips. Du kannst bis zu drei LKWs Kartoffelchips kompensatorisch essen. Und ich gönne euch sowohl das Bier wie die Schokolade und das Glas Wein und alles. Wir müssen nur immer wissen, sie können weder Gott ersetzen, noch die Ehefrau, noch eine glückliche Ehe, noch auch eine gute Gemeinde und eine gute Selbstbeziehung. Du musst auch nicht verheiratet sein, um glücklich zu sein, sondern es geht immer um die Gottesbeziehung und die Beziehungen, die mein Leben tragen. Nun könnte man sagen, da ist doch vollkommen wurscht, wenn der Mensch das Eigentliche nicht Christ ist, eben die Sünde das Zweitbeste. Das Blöde ist nur, ein Psychologe spricht von Kompensation, nicht in dem Fall, dass er sagt, eigentlich will er Anerkennung haben und Liebe, jetzt hat er das aber nicht, na gut, jetzt ist er halt ein Workaholic oder ein Alkoholiker oder ein Raucher geworden oder ein Schokoladenesser oder was weiß ich, wo jemand etwas zwanghaft tut. Das Problem ist, es ist nicht die zweitbeste Lösung, es ist das Gegenteil von einer Lösung. Nicht, wenn einer auf einem Rettungsboot herumtreibt auf offener See und hat kein Wasser mehr und die Sonne brennt ihm aufs Hirn und er sieht das ganze Salzwasser da, Süßwasser kriegt er nicht, es dürstet ihm nach Wasser. Und dann sagt seine Seele, da ist doch genug Wasser, trink es doch. Das Problem ist nur, wenn es die Nordsee ist, das ist so salzig, dass es nicht die zweitbeste Lösung ist, sondern sein Ende. Nicht? Kompensation, Sünde ist wie Salzwasser für einen Durstigen. Du bist anschließend, und wer hat die Erfahrung nicht gemacht, durstiger als vorher. Und deshalb ist dies keine Lösung. Also, ihr versteht mich um Himmels Willen richtig, esst Schokolade, esst Chips, trinkt euer Bier, euren Wein, macht was immer ihr wollt. Aber eben, die Gefahr liegt drin, wenn es zum Gottesersatz, zum Lebensersatz wird. Und jetzt sind einige von euch ganz clever dabei und sagen, ha, deshalb bin ich ja auch magersüchtig, nicht? Dann lasse ich alle Kompensationen hinter mir. Nee, das ist, ob zu viel oder zu wenig, es sind immer Selbstprobleme, die sich in diesen Symptomen äußern. Und ihr hört mich richtig, es geht mir nicht darum zu sagen, jetzt reißt euch mal zusammen, Nicht? Warum bist du denn magersüchtig? Warum bist du fettleibig? Das ist nicht gesund. Reiß dich zusammen. Damit ist gar keinem geholfen. Denn wenn ich jetzt auch noch die Selbstabwertung in den ganzen Prozess reinbringe, was macht der anschließend? Wenn ich einen fertig mache, wie kannst du 2 Kilo Schokolade essen? Dann frisst er nochmal 3 Kilo Schokolade, weil er so frustriert ist. Was muss ich dem sagen? Gott liebt dich, wie du bist. Du kannst so dick sein, dass du den ganzen Raum ausfüllst. Du kannst so dünn sein, dass du durch die Spalte der Tische fällst. Und Gott liebt dich immer noch vollkommen. Du kannst 20 Zigaretten am Tag rauchen und du kannst, wie in meiner Umgebung das ist, nicht? Wir sind meistens Workaholics und viele meiner Kollegen sind todkrank, obwohl sie Beamte sind. Nicht? Also man traut das Beamten gar nicht zu. Vor lauter Geltungssucht. Nicht vor lauter Geltungssucht. Eigentlich müsste man jedem von uns einfach nur sagen, ach, du bist doch geliebt, armer schwarzer Kater. Nicht? Aber weil das nicht genug gesagt wird, meinen wir, ich muss noch einen Vorsitz haben, ich muss noch mal irgendwo in ein Gremium rein, ich muss noch ein Buch schreiben, noch einen Aufsatz. Und wir fallen um wie die Fliegen als Professoren in der Mitte unseres Lebens. Nicht? Wo jeder von außen zuguckt und sagt, wie kann ein Beamter so bescheuert sein? Ich dachte, Beamte tragen nur deshalb Krawatte, damit sie in die Schublade tun können, damit sie nicht so hart aufschlagen, wenn sie ihn umkippen beim Schlafen. Nicht? Aber nein, die kompensieren. Nicht alles Kompensation. Und du kannst den 100. Posten und das 100. Ehrenamt nehmen in der Gemeinde und du bist kein bisschen näher an Gott dran. Nicht? Und dann hat es auch keinen Sinn, dass du betest, lieber Jesus Christus, gib mir mehr Kraft für all meine Kompensation. Nicht? Ich habe 10 Ehrenämter mehr, als du mich berufen hast, gib mir die Kraft dazu. Ja, der wird doch sagen, was soll ich das denn tun? Das wäre genauso, als wenn du den falschen Gang eingelegt hast im Auto, nicht? Und Gott bittest, jetzt gib doch mal Gas. Nein, der wird überhaupt nicht Gas geben, der gibt dir kein Benzin, der dreht dir den Hahn ab und sagt, jetzt werd erstmal vernünftig. Nicht? Nutzt die wenigen freien Stunden einmal zu überlegen, wo kompensiere ich, wo lebe ich in Sünde? Und zwar Sünde jetzt gar nicht mit diesem Etikett, oh wie schlimm, ich bin ein Sünder, sondern mit der befreienden Botschaft, jede Sünde, die du in deinem Leben entdeckst, ist eine Eroberung von Freiheit. Und du musst jetzt nicht sagen, jetzt muss ich damit fertig werden, sondern du kannst sie Christus hinlegen. Wie eine Katze, die ein Mäuschen hinlegt, so darfst du alle deine Sünden Christus hinlegen und sagen, hier ist es, ich gebe es dir. Wunderbar. Trennung von Gott ist das Wesen. Aber ich hatte gesagt, Kompensation ist nicht die zweitbeste Lösung, sondern das größte Übel. Warum? Sünde ist deshalb Sünde, weil sie schadet. Sünde ist nicht nur Schuld, dass sie eine Beziehung stört, sondern Sünde ist Schaden. Warum ist es nicht gut, am Tag 5 Tafeln Schokolade zu essen? Nun, weil es auf Dauer schadet. Warum ist es nicht gut, sich zu Tode zu arbeiten, obwohl man sein täglich Brot ja längst hat? Nun, weil es einem selber, der Familie, den Kindern schadet. Das heißt, Sünde ist nicht etwa das, was schön ist, aber Gott verbietet, sondern umgekehrt. Gott verbietet nur das, was dir schadet. Du kannst am Schaden die Sünde identifizieren. Alles, was schadet, deiner Gottesbeziehung, deiner zwischenmenschlichen Beziehung und dir selbst. Das nennt Gott Sünde und verbietet es dir, eben weil es dir schadet. Umgedreht, alles das, was dir nicht schadet, sondern dich froh macht, dich besser, dich freier, dich dynamischer leben lässt, das ist nicht Sünde, denn Gott will, dass du lebst. Er will, dass du Leben hast und Leben in Fülle. Jetzt kommen wir zu einer ganz komischen Konsequenz, deshalb brauchen wir auch anschließend die große Pause. Es gibt sehr viel in deinem Leben, das wurde dir, wenn du fromm erzogen wurdest, als Sünde verkauft. Du darfst nicht tanzen, du darfst keinen Minirock tragen, du darfst nicht Skifahren, du darfst nicht Fernsehen gucken, du darfst kein Notebook haben, du darfst dieses, du darfst jenes nicht tun, das alles bringt dich vom Glauben ab. Und wenn du es im Glauben tust, ist es überhaupt nicht Sünde. Und es gibt sehr viel, das irre fromm ist in deinem Leben. Da kämst du gar nicht auf den Gedanken, das in Frage zu stellen. Das ist aber nicht fromm, sondern das ist Sünde, weil es dich in Wahrheit von Gott trennt. Jede Jungscharstunde, jede Jugendstunde, jede Andacht, jeden diakonischen Einsatz, jeden sozialen Einsatz, den du machst, um Gott zu beweisen, dass du ein toller Hecht bist oder eine Hechtin oder wie das heißt, nicht? Das alles ist Sünde, obwohl es moralisch super ist. Der Tauernhof freut sich, wenn du die Küche und das Haus und das Büro putzt und dann auch noch die Predigt hältst und das Klavier gleichzeitig spielst und in den freien Minuten dann auch noch guckst, dass du irgendwo mitsägst, damit der Neubau hochkommt. Der Tauernhof freut sich. Aber wenn es aus falschen Motiven ist, freut sich nicht der Himmel. Am besten, du machst es aus Berufung Gottes, dann freuen sich Tauernhof und Himmel, wenn du alles tust und arbeitest. Das heißt, alles, was schadet, ist Sünde, und wenn es noch so fromm aussieht. Und alles, was Leben fördert, ist nicht Sünde, auch wenn es noch so unfromm aussieht. Ich weiß, ihr braucht Bedenkzeit. Habt ihr auch. 20 Minuten, ist das richtig? Damit ich nicht wieder was falsch mache? Danke.